Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde von Sachzwang FM. Sachzwang FM hat sich ja insbesondere seit 2001 verstärkt mit der islamistischen und auch islamischen Ideologie auseinandergesetzt im Rahmen von Religionskritik. Wir hatten viel gehört über den Aufstand der anständigen Muslime, über Volkszorn, Tage des Zorns, allgemein über moralische Kritik, die anstelle von analytischem Denken tritt. Heute geht es um was Ähnliches unter dem Titel Die Umma-Volksgemeinschaft. Wir haben zwei große Beiträge heute in den nächsten zwei Stunden. Der erste ist von Jochen Müller. Jochen Müller ist Mitarbeiter von Memri, dem Middle East Media Research Institute. Sein Beitrag heißt
Auf den Spuren von Nasser. Nationalismus und Antisemitismus im radikalen Islamismus.
Diesen Beitrag haben wir freundlicherweise aus der Zeitschrift Tribüne, Zeitschrift zum Verständnis des Judentums. Als zweiten Beitrag haben wir etwas von Götz Nordbruch, ganz ähnlichen Themas.
Teuflische Feinde. Der islamistische Antisemitismus ist kein europäisches Importgut, sondern ein moderner Ausdruck der völkischen Ideologie.
Dr. Indoktrinator am Mikrofon wünscht erbauliche Unterhaltung in den nächsten zwei Stunden. Ist es der Islamismus, der in der öffentlichen Auseinandersetzung gegenwärtig als Hauptträger des Antisemitismus in der arabisch-islamischen Welt betrachtet wird. Und tatsächlich sind es radikal-islamistische Gruppierungen wie die palästinensische Hamas, die libanesische Hisbollah oder auch die iranische Staatsführung, die mit lauthals verkündeten antisemitischen Positionen und Weltanschauungen an die Öffentlichkeit treten. Trotzdem will ich im Folgenden zeigen, dass die Ideologie des radikalen Islamismus vielleicht die radikalste Zuspitzung des Antisemitismus in der Region darstellt, nicht aber dessen Hauptträger ist. So sind etwa die religiösen koranischen Bezüge, auf die vor allem Islamisten bei Herleitung und Legitimierung ihres Antisemitismus immer wieder zurückgreifen, sicher nicht die primären Motive des Judenhasses im Nahen und Mittleren Osten. Hauptmotiv des Antisemitismus in der Region ist meines Erachtens vielmehr ein in den arabischen und islamischen Gesellschaften weit über den Islamismus und seine Anhänger hinaus verbreiteter Opferdiskurs. Und der ist vor allem in der Ideologie des arabischen Nationalismus verankert. Der Islamismus hat gewissermaßen sein Erbe angetreten. Meine These lautet kurz gefasst: Es ist vor allem die vom Opferdiskurs geprägte Gemeinschaftsideologie des politisch gescheiterten arabischen Nationalismus, auf welche auch die Weltanschauung des radikalen Islamismus oder Dschihad-Islamismus in weiten Teilen zurückgeht. Seit Jahrzehnten wird in der arabisch-islamischen Öffentlichkeit, aber auch unter Migranten aus der Region, ein Ohnmachts- und Demütigungsempfinden gegenüber den USA, Israel oder auch der westlichen Welt häufig geradezu beschworen. Vor diesem Hintergrund sind es heute nicht mehr arabische Nationalisten, sondern radikale Islamisten, die eine von vielen Menschen herbeigesehnte Stärke und Gegenmacht
der Araber und Muslime
suggerieren können. Wenn der radikale Islamismus also in der Region heute für irgendetwas populär ist, dann nicht so sehr für orthodoxe Koranauslegungen oder strikte Moralvorstellungen, sondern weil er zur Tat gegen die als übermächtig wahrgenommenen Gegner schreitet. Er und eben nicht mehr die Panzerarmeen der nationalistischen Militärregime, er ist es, der Taten anstelle großspuriger Parolen verspricht. Auch in seinem Antisemitismus knüpft der radikale Islamismus an die Denkmuster des arabischen Nationalismus an. Anstelle der arabischen Nation, der sogenannten Umma, inszeniert er den Islam bzw. die Gemeinschaft der Muslime, die sich ebenfalls Umma nennt, als Opfer von US-amerikanischer und zionistischer Machtpolitik. Wie im Denken des arabischen Nationalismus dient die Konstitution der Wir-Gruppe als einer Gemeinschaft von Opfern, ebenso zur Rechtfertigung des eigenen Hasses wie die Dämonisierung des Gegenübers. Davon zeugen die antisemitischen Stereotype und Verschwörungstheorien, die heute im Nahen und Mittleren Osten gleichermaßen von Islamisten wie von säkularen Nationalisten verbreitet werden. Da wird immer noch auch von renommierten Medien und Persönlichkeiten des öffentlichen und politischen Lebens auf die
Protokolle der Weisen von Zion
als Dokument verwiesen, das Beweise, dass Juden oder Zionisten auf jede erdenkliche und alle anderen Menschen verachtende Weise nach Macht über Medien, Politik, Völker und die ganze Welt streben. Da dienen die Juden als Personifizierung von Veränderungen in der modernen Gesellschaft, die als bedrohlich für die traditionelle, angeblich harmonische und solidarische Gemeinschaft wahrgenommen werden. Etwa wenn ihnen die Verbreitung von Materialismus und Individualismus oder von AIDS und Homosexualität zur Last gelegt wird. Da werden ihnen Ritualmorde an nichtjüdischen Kindern ebenso vorgeworfen wie die Anzettelung sämtlicher Revolutionen der Neuzeit oder die Ermordung von Propheten anderer Religionen. Deutlich wird an diesen Beispielen auch, dass der Antisemitismus im Nahen und Mittleren Osten keine Sonderstellung einnimmt. Vielmehr reproduziert der nationalistisch-antizionistische, ebenso wie der Antisemitismus von Islamisten, sämtliche Erscheinungsformen des modernen europäischen Antisemitismus, von der Weltverschwörungsthese bis zur Vernichtungsdrohung. Zwar beziehen sich beide in ihrer Opfer- und Gemeinschaftsinszenierung vor allem auf den Nahostkonflikt, die dabei verwendeten antisemitischen Feindbilder sind jedoch meist abgekoppelt vom realen Konfliktgeschehen. So sagt die Anklage, Mossad-Machenschaften seien für Fälle von Impotenz bei ägyptischen Männern verantwortlich, nichts über die israelische Besatzungspolitik aus, sondern verweist vielmehr auf einen kollektiven Opfer- und Schwächediskurs als Grundlage des Antisemitismus in der Region.
Manchmal jubeln die Araber auch,
titelte eine ägyptische Wochenzeitung während der letzten Olympischen Spiele in Athen. Unter dieser Schlagzeile zeigte das Cover einige lachende arabische Sportler, die in Griechenland Medaillen gewonnen hatten. Mit Islamismus und arabischem Nationalismus als Ideologien und politischen Bewegungen hat dies auf den ersten Blick ebenso wenig zu tun wie mit dem Antisemitismus in der Region. In dem Titel verbirgt sich aber ein in der arabischen Öffentlichkeit immer wiederkehrendes, weltanschauliches Grundmotiv, nämlich der von allen Lesern verstandene Subtext:
Meistens sind wir die Verlierer.
Es ist dieses Selbstbild vom kollektiven Zurückbleiben und zu kurz kommen, vor dessen Hintergrund wohl alle großen politischen Bewegungen und Ideologien in der arabischen Welt des 20. Jahrhunderts angetreten sind, um Wege aus der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Stagnation zu suchen. An erster Stelle sind dabei der arabische Nationalismus und der Islamismus zu nennen. Grundmotiv dieses Selbstbilds, das ich stark vereinfachend mit dem Begriff des Verlierer- oder Opferdiskurses umschreibe, ist nicht zuletzt die weite Kluft zwischen politischen wie sozioökonomischen Realitäten einerseits und einem weitgehend aus der Vergangenheit abgeleiteten, ausgeprägten Anspruch auf weltpolitische Macht und Größe andererseits. Mit dieser Perspektive orientierte sich die arabische Öffentlichkeit bereits im 19. Jahrhundert weitgehend an einem im weiteren Sinne verstandenen Westen als Maß aller abzulehnenden wie anzustrebenden Dinge. Das mündete in der innerarabischen Auseinandersetzung in zwei Strömungen, die bis heute vorherrschen. Zum einen dient die Betonung eigener Schwäche dazu, die Notwendigkeit von Reformen und emanzipatorischen Veränderungsbemühungen in den Gesellschaften der Region zu begründen. Zum anderen aber, und darum soll es an dieser Stelle gehen, mündet dieser Diskurs immer wieder auch in Ressentiments und Aggressionen gegen tatsächlich oder vermeintlich Schuldige an den vielfältigen Erscheinungsformen der Misere. Der Verlierer- und Opferdiskurs steht also sowohl hinter der ironisierenden Kommentierung arabischer Medaillenausbeute bei Olympischen Spielen, als auch hinter Verschwörungstheorien und Feindprojektionen bis hin zu den oben skizzierten Formen des Antisemitismus. Dabei korrespondiert das Selbstbild der Opfer mit einem stark ausgeprägten Bedürfnis nach kollektiver Stärke der imaginierten Gemeinschaft von Arabern und Muslimen. Die Gruppe kann dabei sowohl panarabisch als arabische Nation oder auch panislamisch als islamische Umma definiert werden. An der Formierung der arabischen Nationalbewegung und der Konstruktion dieses Gemeinschaftsbildes hatten auch nicht-muslimische Minderheiten, vor allem arabische Christen, wesentlichen Anteil. Heute tauchen sie bei Autoren, die im arabisch-nationalistischen Duktus das Kollektiv der Araber und Muslime beschwören, indes kaum mehr auf. Das kann als zusätzlicher Beleg für den repressiven Charakter von auf Homogenisierung zielenden Gemeinschaftsideologien betrachtet werden. Zwar ist heute der arabische Nationalismus als politisches Projekt der arabischen Einheit oder auch nur als Idee intensiver Zusammenarbeit der arabischen Staaten längst gescheitert. Opferdenken und der Wunsch nach kollektiver Stärke stellen jedoch weiterhin eine in der arabischen Öffentlichkeit dominante Diskursform dar. We'll be right back. Was sind nun die realen Erfahrungen, die zur Genese dieses kollektiven Selbstbilds führten? Eine kurze Skizzierung seiner historischen Eckpunkte beginnt mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus im Nahen Osten, die durch die Eroberung Ägyptens durch Napoleon 1798 eingeleitet wird. Spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sind der Nahe und Mittlere Osten dann nicht nur in den kapitalistischen Weltmarkt integriert und wurden zum Feld imperialistischer Machtansprüche, sondern stehen auch unter dem direkten Einfluss westlicher Ideologien, Kulturgüter, Denk- und Lebensformen. Die nach 1918 dann auch mehr oder weniger direkt Unterworfenen galten dabei als Menschen zweiter Klasse. Von den Kolonialmächten als islamisch definierte Welt wurde als zurückgeblieben eingestuft und auf die Bedürfnisse der Machthaber hin ausgerichtet. Die Werte der westlichen Zivilisation und Aufklärung kamen so in Verbindung mit Unterdrückung, Mord und Totschlag über die Region. Als Epoche der Unterwerfung und Demütigung ist diese Zeit, die etwa in Libyen oder Algerien Millionen das Leben kostete, fest im kollektiven Gedächtnis verankert. In Europa und den USA wird sie dagegen weitgehend ausgeblendet, obwohl sie vor gerade einmal 40 Jahren zu Ende ging. Der europäische Nationalismus, der Kolonialismus und die Opfer der Befreiungskämpfe standen an der Wiege des arabischen Nationalismus. Dieser entstand nicht nur als politische und militärische, sondern auch als ideologische Gegenbewegung. In Form der arabisch-nationalistischen Regime bestimmte sie lange Zeit Politik und Ideologie in den Gesellschaften der Region. Das Bild vom quasi natürlichen Kollektiv der Araber und Muslime konstituierte sich erst in dieser Zeit als moderne Gemeinschaftsideologie und in dem Versuch, aus der Position der Unterdrückten und Diskriminierten herauszufinden. Allerdings scheitern in der Folge die von der nationalistischen Propaganda der Entwicklungsregime, etwa in Ägypten, Syrien, Algerien oder dem Irak geweckten Hoffnungen auf Fortschritt und weltpolitische Bedeutung. Symbolhafte Verdichtung erfährt das Scheitern in den militärischen Niederlagen der arabisch-nationalistischen Staaten gegen Israel sowie dem fortdauernden Einfluss der Großmächte in der Region. Spätestens die geradezu traumatische Niederlage im Krieg von 1967 machte dann Israel zum Sinnbild für die Schwäche der arabischen Regierungen, was in der arabischen Öffentlichkeit selbstkritisch reflektiert, vor allem aber als Ausdruck einer fortwährenden Demütigung durch den äußeren Feind gesehen wurde. Im Einklang mit den imperialistischen Ambitionen der Großmächte, vor allem der USA, seien, so heißt es seitdem bis heute immer wieder in arabischen Medien, Israel und der Zionismus darauf aus, die Region zu beherrschen und die kulturelle und politische Identität der Araber und Muslime zu zerstören. Jenseits der von arabischen Medien konkret formulierten Kritik an der US-Politik in der Region oder der israelischen Besatzungspolitik wird in solchen Positionen deutlich, dass die USA und Israel in der antizionistischen und arabisch-nationalistischen Ideologie die europäischen Kolonialmächte in der Funktion als äußere Gegner beerbten. Nicht nur im Rahmen des Palästina-Konflikts schlägt sich diese Weisheit bis heute nieder, sondern auch in der Interpretation einer Vielzahl anderer Entwicklungen und Ereignisse in der Region, wie dem Krieg im Irak oder den Spannungen um Libanon und Syrien. Der Westen, das heißt meist die USA und Israel, tritt dabei in der Regel als überlegener Macht- und Militärapparat auf, der den Palästinensern und der arabischen Welt, die selbst meist nur als Opfer erscheinen, feindselig gegenübersteht und nach seinen machtpolitischen und ökonomischen Interessen das politische Geschehen in der Region bestimmt. In diesem Zusammenhang geht es in der arabischen Öffentlichkeit dann allzu häufig nicht mehr nur um eine Kritik an aktueller Besatzungspolitik oder die Verletzung von Menschenrechten durch israelische oder amerikanische Soldaten. Vielmehr ist die Kritik ideologisch aufgeladen mit Klagen über eine weit in die Geschichte zurückgehende und fortwährende Beschädigung der kollektiven Ehre und Würde. Argumentiert wird in Kategorien wie Schande, Schwäche, Schmach und Demütigung der als Gemeinschaft konstruierten Gruppe der Araber und Muslime. So titelte die Zeitung der gleichnamigen ägyptischen liberal-nationalistischen Oppositionspartei Al-Wafd angesichts der Folterungen an Irakern im Gefängnis von Abu Ghraib:
ein Schandfleck auf der Stirn aller Araber.
In der gleichen Zeitung hieß es über den Irakkrieg:
wen von uns quält nicht der Schmerz über die Besetzung des Irak? Wen von uns belastet nicht, dass die Stadt von Abu Jafar al-Mansur von den Marines besetzt und besudelt wird? Wer von uns weint nicht bittere Tränen, wenn im Irak hunderte Mädchen zum Opfer von Vergewaltigungen durch die Barbaren unseres Jahrhunderts werden? Und wenn sie schreien, aber niemand kommt, um sie zu schützen?
Zum gleichen Thema äußerte sich mit Arafat Hijazi in der jordanischen Tageszeitung Al-Dustur, einer der renommiertesten Journalisten der Region, in ähnlicher Weise.
Nun wird das Zweistromland und das Erbe der abbasidischen Hochkultur mit dem Reich von Harun al-Rashid in Stücke gerissen und damit eine der wichtigsten Säulen der Araber und Muslime zerstört.
Vom syrischen Fernsehen wurde eine Rede übertragen, die der britische Parlamentsabgeordnete George Galloway in der Universität von Damaskus hielt. Galloway wird mit seinen Positionen in den arabischen Medien häufig gewürdigt und erhielt für seine Rede begeisterte Ovationen vom syrischen Publikum. In der Ansprache hieß es unter anderem:
die wirkliche Frage ist doch, ob sie nach der Erfahrung von SIGPICO 1 bereit sind, auch noch SIGPICO 2 zu akzeptieren. Was bedeutete SIGPICO für die arabische Welt? Nichts als Aufteilung, Uneinigkeit, Schwäche und Scheitern. Heute sind zwei eurer schönsten Töchter in der Hand von Fremden, Jerusalem und Bagdad. Die Fremden machen mit ihnen, was sie wollen. Eure Töchter schreien nach Hilfe, aber die arabische Welt bleibt stumm. Einige kollaborieren sogar noch bei der Vergewaltigung dieser beiden schönen arabischen Töchter. Warum? Weil sie zu schwach und zu korrumpiert sind, um etwas zu tun. Das ist es, was SIGPICO den Arabern antun wird. Sind sie bereit für weitere 100 Jahre?
Über den Bericht der UN-Kommission zur Untersuchung der Ermordung des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri hieß es in der in London erscheinenden panarabischen Tageszeitung Al-Quds Al-Arabi:
der Beschluss, das syrische Regime auf die eine oder andere Weise zu stürzen, ist in Washington bereits gefallen. Da bleibt nur die Konfrontation. denn wenn der Sturz schon unvermeidlich ist, dann ist es besser, Amerika und Israel patriotisch und würdevoll gegenüberzutreten, als ihrem politischen und wirtschaftlichen Druck schuldbewusst und gebückt zu weichen. Im 20. Jahrhundert wurden die Araber von den Führern Großbritanniens und Frankreichs mit den Parolen von Freiheit und Unabhängigkeit getäuscht, um sie im Ersten Weltkrieg auf ihre Seite gegen die Türken zu ziehen. Das Ergebnis war die Bestätigung der Aufteilung der arabischen Welt durch das Sykes-Picot-Abkommen. Heute werden die Araber von Amerika und Frankreich mit Slogans über den Krieg gegen den Terror und mit Parolen über Freiheit und Demokratie getäuscht, damit die Aufteilung zu einer totalen Zerstückelung wird, so wie es Israel verlangt, um seine Grenzen für immer zu sichern. Da stellt sich die Frage, sind die arabischen Verantwortlichen dumm, feige oder unfähig?
Ähnlich zu den arabischen Regimen und deren vermeintlicher Unterwürfigkeit äußerte sich die bekannte ägyptische Frauen- und Menschenrechtlerin Nawal al-Zardawi in einem Interview mit der populären arabischen Nachrichtenwebsite Elaf.
Es war Sadat, der die arabische Sache verkaufte und die arabische Liga opferte. Die arabischen Despoten standen immer im Auftrag des amerikanischen und israelischen Kolonialismus. Die einzige Ausnahme war Jamal Abd al-Nasser. Aber dann zerstörten zwei Ereignisse die arabische Welt: Sadats Camp David und der Golfkrieg. Als Folge dieser beiden Ereignisse finden wir uns nun in der Gosse wieder und wir mussten zusehen, wie unsere Regierungen die Amerikaner in der Palästina-Frage förmlich anbettelten, sich einzumischen. Bei Gott, was könnte beschämender für unsere Völker sein?
Der ägyptische Schriftsteller Sonala Ibrahim sprach von Backpfeifen, die der ägyptische Leser tagtäglich bekomme, wenn er in der Zeitung die Neuigkeiten aus Palästina erfahre. In einer Debatte im ägyptischen Fernsehen wurde der Autor und Dramatiker Ali Salem dafür angegriffen, dass er den Frieden und eine
Normalisierung
mit Israel befürwortet hatte und nach Israel gefahren war, um sich dort mit Teilen der israelischen Friedensbewegung zu treffen. Als ein Diskussionsteilnehmer darauf hinwies, dass Ägypten doch ein gültiges Friedensabkommen mit Israel habe, erklärte der Journalist Shafiq Ahmad Ali in der Sendung:
Manche Dinge lassen sich nicht durch Gesetze oder Geld bestimmen, sondern durch die nationale Ehre. Wenn zum Beispiel ein Drogendealer verhaftet wird, es aber keinen Haftbefehl gibt, muss er dem Gesetz entsprechend entlassen werden, aber er bleibt trotzdem ein Drogendealer. Und dieses Abkommen von Camp David, mich hat niemand nach meiner Meinung dazu gefragt. Die Regierenden haben dieses Abkommen geschlossen. Dabei gibt es doch so etwas wie die nationale Ehre. Und nach Israel zu gehen, ist gegen die nationale Ehre. Was meine ich mit nationaler Ehre? Wenn jemand zu dir sagt, ich gebe dir 1 Million oder 1 Milliarde ägyptische Pfund, wenn du mich mit deiner Schwester, deiner Mutter oder deinem Vater schlafen lässt. Hier geht es nicht um Profite oder Gesetze. Es geht um deinen Sinn für Ehre.
Der Chefredakteur der Zeitung Al-Arabi, Abd al-Halim Kandil, unterstützte ihn daraufhin mit den Worten:
Diejenigen, die das Camp David-Abkommen ohne die Zustimmung der Bevölkerung geschlossen haben, können darauf pissen, weil die Ägypter niemals die Existenz, ich meine die Legitimität des israelischen Gebildes anerkennen werden. und sie werden niemals die Legitimität derjenigen anerkennen, die dies tun. Denn meiner Meinung nach sind die sogenannten Unterstützer der Normalisierung in Wirklichkeit arabische Zionisten.
Nun sind diese Zitate allesamt noch keine Beispiele für militanten Nationalismus, Islamismus oder Antisemitismus. Deutlich wird aber ein spezifischer Diskurs, der in den Denkmustern des arabischen Nationalismus wurzelt und von links bis rechts und von säkular bis religiös weite Teile der arabischen Öffentlichkeit bis heute prägt. Zum Ausdruck kommt das Empfinden, als Kollektiv immer wieder erniedrigt und gedemütigt zu werden, sich permanent bedroht zu fühlen und die Würde der Gemeinschaft verteidigen zu müssen. In den radikaleren nationalistischen wie islamistischen Ausformungen dieses Opferdenkens kommt es dann zu den genannten antisemitischen Ausfällen gegen Israel und den Zionismus. Die darin vor allem zum Ausdruck kommende Dämonisierung des Feindes legitimiert das Ressentiment, hält die Gemeinschaft zusammen und dient nicht zuletzt als Ventil für den individuellen Zorn auf die miserablen Lebensumstände in der arabischen Welt. Es gibt arabische Stimmen, die dieses Denken und diese Empfindungen kritisch aufgreifen und analysieren. Auch sie möchte ich im Folgenden dokumentieren, nicht nur, weil sie die skizzierte Analyse bestätigen, sondern auch, weil sie das monolithische Bild von der Region und ihrer Öffentlichkeit, das hierzulande häufig vorherrscht, in Frage stellen. Außerdem sind solche Stimmen für zukünftige emanzipatorische Entwicklungen in der Region von besonderer Bedeutung. So schreibt die britisch-palästinensische Autorin Ghada Al-Karmi über Verschwörungstheorien in der arabischen Welt:
Die Versessenheit der Araber auf Verschwörungstheorien ist unbestreitbar. Immer wieder geht es um die umfassende jüdische Verschwörung und deren Schuld an allem Unglück in unserer Welt. Dieser Theorie zufolge ist der Westen in seiner Frühzeit zutiefst durch die Juden beeinflusst worden und bis heute seien alle Tragödien der arabischen Welt, von Palästina bis zum Irak, aus der alten religiösen Feindschaft des jüdisch-christlichen Westens gegen den Islam entstanden. Als ob wir noch immer im Zeitalter der Kreuzzüge leben würden. Besser wäre es aber, diese Theorien im Kontext der Niederlage und Unfähigkeit der Araber und als Folge daraus ihrer Abwendung von der realen Welt zu verstehen. Außerdem sind solche Theorien aber nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, denn sie lähmen das analytische Denken und verdecken die wirklichen Gründe für die Niederlagen der Araber.
Noch einen Schritt weiter geht der tunesische Intellektuelle Afif al-Akdar in einem Beitrag für die liberale arabische Website Elaf.
Das Selbstbild der Araber als beste der menschlichen Gemeinschaften erwies sich als Täuschung. Und so werden sie beherrscht von der aussichtslosen Gier nach Rache für ihre Niederlagen, von der Niederlage der Mamluken gegen Napoleon im 18. bis zur Niederlage Arafats und der Hamas gegen Sharon im 21. Jahrhundert. Ganz abgesehen von den zwei Jahrhunderten der kolonialistischen Unterwerfung, die bis heute eiternde Wunden hinterlassen haben. Diese Kultur der Rache ist tief im kollektiven Bewusstsein verwurzelt und stellt eine fundamental wirksame Kraft dar. Sie bewirkt, dass die Schicksalsschläge voller Rachsucht wieder und wieder durchgekaut werden, anstatt zum Ausgangspunkt für weitsichtige Reflexion und Selbstkritik zu werden. Die Rachehysterie gegen den Westen und seinen Schützling Israel hatte katastrophale Folgen. Unter anderem die Politik des Alles oder Nichts und die Verherrlichung von Bewaffnung und Gewalt mit dem Ziel, den verletzten kollektiven Narzissmus mit einem militärischen Sieg zu rehabilitieren und auf diese Weise die Schande der Niederlagen wegzuwischen.
Der ägyptische Autor Ali Salem bezeichnet die sogenannte Normalisierung der Beziehungen mit Israel als Tabuthema in der ägyptischen Gesellschaft.
Die Machteliten spielen in Ägypten die Hauptrolle bei der Verhinderung von politischen und ökonomischen Freiheiten. Und dazu braucht ein autoritärer Staat einen Feind und einen geistigen Kriegszustand, in dem die Menschen von oben gegen diesen Feind aufgebracht werden. In dieser Atmosphäre stehen großspurige Parolen und lautes Geschrei hoch im Kurs. Zur Verhinderung des Wandels benötigt man das Bild vom Feind bis in alle Ewigkeit.
Nun muss man nicht so weit gehen wie Afif al-Aqdar und von einer Rachsucht in der arabischen Welt sprechen. Aber an dem von ihm konstatierten gekränkten kollektiven Narzissmus kommt man wohl weder in der Kritik des arabisch-nationalistischen Denkens noch bei der Analyse der Ideologie des Antisemitismus in der arabischen Welt vorbei. Wenn wir uns zum Schluss nun dem radikalen Islamismus und den Dschihadisten zuwenden, erkennen wir an vielen Verlautbarungen aus diesem Spektrum, dass die von Islamisten artikulierten Wahrnehmungen der Lage der arabisch-muslimischen Welt und die Argumentationsmuster, mit denen sie ihren Kampf gegen den äußeren Feind legitimieren, denen des arabischen Nationalismus sehr ähnlich sind. So ließe sich behaupten, dass die Hamas wahrscheinlich heute weniger als Vertreter radikal-islamistischer Positionen zu Glaube und Gesellschaft anerkannt wird. Populär dürfte sie für viele Palästinenser eher als aktuell radikalster Vertreter des palästinensischen Nationalismus sein. Schließlich haben sich die Palästinenser mehrheitlich auf einen Kompromisskurs mit Israel eingelassen, von dem etwa die 1947-48 geflüchteten oder vertriebenen Palästinenser wissen, dass er das von der PLO über Jahrzehnte hochgehaltene Versprechen einer Rückkehr nicht einlösen kann. Nur die radikalen Gruppen wie die Hamas versprechen den Menschen dagegen auch heute noch, dass die Palästinenser bald
Jaffa, Haifa, Safed und Tiberias befreien werden.
Schon das erste Flugblatt der Hamas, das im Januar 1988 verbreitet wurde, beginnt mit den Sätzen:
O gesamtes Volk, Männer und Frauen, O Kinder, die Juden, Brüder der Affen, Mörder des Propheten, Blutsauger, Kriegshetzer, ermorden euch und rauben euch das Leben, nachdem sie eure Heimat und eure Häuser geplündert haben. Nur der Islam kann die Juden zerbrechen und ihren Traum zerstören.
Als Beispiel für dieses Renommee, welches radikale Islamisten in der arabischen Öffentlichkeit für ihren Kampf gegen Israel und die USA genießen, kann eine Reportage über die Organisation Al-Qaida stehen, die der Fernsehsender Al Jazeera 2 Monate vor dem 11.09.2001 ausstrahlte. In dem Bericht erklärte der Moderator Faisal Al-Qassem:
Wer war es denn, der Israel traf und den ersten Sieg in der modernen arabischen Geschichte errang, wenn nicht die Bewegung des islamischen Dschihads? Die heldenhafte Hisbollah im Südlibanon ist eine populäre Bewegung. Sie haben die Zionisten wie Hunde, entschuldigen Sie diesen Begriff, aus dem Südlibanon gejagt. Das gleiche gilt für die Hamas und die anderen islamischen Bewegungen in Palästina. Israel wankt. Die arabischen Regime sind dagegen nur zum Lachen. Sie sorgen nur noch für Hohn und Spott. Unter ihnen wurden die Dschihad-Bewegungen zerschlagen und ihre Mitglieder ins Gefängnis geworfen und verfolgt, obwohl sie doch das strategische Reservoir der Gemeinschaft darstellen. Ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, aber so sieht es nun mal die Straße. Nach einer kürzlich durchgeführten Meinungsumfrage erklärten 69% der Kuwaitis, Ägypter, Syrer, Libanesen und Palästinenser, dass Bin Laden ein arabischer Held und ein Krieger des islamischen Dschihad ist. So sehen es die Leute. Auch unsere Al Jazeera Internetumfrage hat ergeben, dass 82,7% Bin Laden als Dschihad-Kämpfer und nur 8% als Terroristen sehen. Und wenn man in Betracht zieht, dass unsere Zuschauer überdurchschnittlich gebildet sind, kann man sich vorstellen, wie das Ergebnis bei den Armen, den Verfolgten und Entrechteten aussähe. Vielleicht sogar 99,99%.
Tatsächlich erinnern auch die Verlautbarungen von Al-Qaida bzw. Osama Bin Laden oder Ayman al-Zawahiri stark an die Fixpunkte arabisch-nationalistischer Ideologie. Wenn etwa Al-Qaida bei der Gründung der
Islamischen Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer
eine lange Leidensgeschichte von Arabern und Muslimen heraufbeschwört und darin einen
blutrünstigen zionistischen Kreuzzug gegen die islamische Umma
erkennt, dem diese entgegentreten müsse, dann sind die Parallelen deutlich zu erkennen. Das gilt auch für Bin Ladens scharfe und permanent wiederholte Angriffe auf die arabischen Regierungen und islamische Gelehrte. Sie werden als Erfüllungsgehilfen und Kollaborateure der westlichen Machtpolitik in der Region betrachtet und gelten als
Verräter der Gemeinschaft,
weil sie nicht ihrer Pflicht zum Dschihad gegen die Feinde nachkommen. Vergleichbar sind aber nicht nur die Perspektiven von arabischem Nationalismus und Islamismus auf die politische Geschichte und Gegenwart der Region, sondern auch die Art der Beschreibung des daraus resultierenden Opferempfindens. So bezeichnet Bin Laden die US-Bombardements 1982 im Libanonkrieg zur Unterstützung Israels als sein Schlüsselerlebnis. Das sei für ihn gewesen, wie
wenn ein Krokodil ein Kind verschluckt, das nichts tun kann, als um Hilfe zu schreien. Und die ganze Welt sah dabei zu und schwieg.
Dem Opferbild wird hier aber die Option von Gegenwehr und einer Demütigung des Feindes gegenübergestellt. Etwa wenn Bin Laden an die in Somalia getöteten und
durch die Straßen geschleiften
US-Soldaten erinnert. Oder wenn auch er von einem
Schlag ins Gesicht spricht,
den nämlich die USA in Form des Angriffs auf die USS Cole im Golf von Aden erhalten hätten.
Die Menschen erkannten daran,
so Bin Laden,
dass es möglich war, Amerika, diese unterdrückerische Macht, zu treffen, Amerika zu erniedrigen, verächtlich zu machen und zu besiegen. Amerika ist eine Großmacht mit unermesslicher militärischer und ökonomischer Macht, aber all das steht auf wackeligen Füßen und die können getroffen werden.
Die ideologischen Parallelen zwischen Islamismus und arabischem Nationalismus sind auch in seiner Erklärung vom 16. Februar 2003 zu erkennen.
Muslimisches Blut wird in Palästina, Tschetschenien, auf den Philippinen, in Kaschmir und im Sudan vergossen. Unsere Kinder sterben im Irak wegen der amerikanischen Blockade
vor dem Beginn des Irakkrieges.
Und wir leiden noch immer unter den Verletzungen, die uns die Kreuzfahrer in ihrem Krieg gegen die Islamische Nation im letzten Jahrhundert zugefügt haben. Wir leiden bis heute am Sykes-Picot-Abkommen zwischen England und Frankreich, das die muslimische Welt in Einzelteile zersplitterte, in denen die Agenten der Kreuzfahrer heute noch herrschen. Und jetzt stehen wir einem neuerlichen Sykes-Picot-Abkommen gegenüber, denn das Bush-Blair-Abkommen operiert im gleichen Geist und mit dem gleichen Zweck. Im Namen des Kreuzes und zum Zweck der Zerstörung und Plünderung der Nation. Es ist ein Krieg gegen den Islam und die Muslime im Gang, der von den Herrschern und ihren Lakaien, den Ulama,
also den religiösen Gelehrten,
in offenem Verrat an Glaube und Nation gedeckt wird.
In diesem Zusammenhang spricht Bin Laden dann über Israel.
Eines der wichtigsten Ziele des neuen Angriffs der Kreuzfahrer ist es, die Region nach ihrer Zerschlagung auf die Gründung eines Groß-Israels vorzubereiten. Dessen Grenzen sollen große Gebiete von Irak, Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien sowie ganz Palästina und große Teile des Landes der heiligen Stätten,
womit er Saudi-Arabien meint,
umfassen. Was unseren Leuten in Palästina geschieht, ist nur ein Modell der CIO-amerikanischen Allianz für die Zukunft der ganzen Region. Männer, Frauen und Kinder werden getötet. Sie werden in Gefängnisse geworfen, terrorisiert und ihre Häuser zerstört. Die Menschen leben in ständiger Angst, Panik und in Erwartung des Todes, der jeden Moment durch eine Rakete kommen und ihre Häuser zerstören, ihre Schwestern umbringen und ihre Babys lebendig begraben kann. O Gott, ich bitte dich, uns vor den Taten der Juden, Christen und den verräterischen Herrschern und ihrer Gefolgschaft zu schützen.
Hier bezieht sich Bin Laden dann auch auf koranische Quellen als religiöse Legitimation seiner antisemitischen Argumentationsmuster.
Die Gründung von Groß-Israel würde heißen, dass die Länder der Region vor den Juden kapitulieren. Ich sage euch, wer die Juden sind. Sie haben den Schöpfer geleugnet. Sie haben die Propheten ermordet und brechen alle Verträge. Sie sind Wucherer und Hurensöhne. Im Einklang mit ihrer Religion glauben sie, dass andere Menschen ihre Sklaven sind und dass diejenigen, die sich dem widersetzen, getötet werden müssen. Der islamischen Gemeinschaft ist aber der Sieg über die Juden versprochen worden, wie uns der Prophet sagte. Der Tag des jüngsten Gerichts wird nicht kommen, bevor die Muslime die Juden nicht bekämpft und getötet haben, bis die Juden sich hinter Steinen und Bäumen verstecken und jeder Stein und jeder Baum sagt: O Muslim, Diener Gottes, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Dieser Hadith sagt uns, dass der Kampf mit dem Feind durch Töten und Krieg entschieden wird und nicht indem die Kraft der Umma jahrzehntelang durch Instrumente wie den Demokratieschwindel geschwächt wird.
Parallelen in der Argumentation von Bin Laden einerseits sowie arabisch-nationalistischen Diskurs- und Ideologieelementen andererseits sind unübersehbar. Hier wie dort wird ein historisch weit zurückreichender Opfermythos der Araber und Muslime entwickelt, der mit der Beschwörung vergangener Größe konterkariert wird. Hier wie dort wird die aktuelle Situation in der Region vor allem in Kategorien der kollektiven Schwäche, Kränkung und Demütigung beschrieben, die mit dem Wunsch nach einer starken Gemeinschaft korrespondiert. Hier wie dort tritt eine national bzw. religiös formulierte und auf Palästina und den Irak konzentrierte und teils im antiimperialistischen Duktus formulierte Befreiungsrhetorik in Erscheinung, die begleitet wird von Angriffen gegen die herrschenden Regierungen und deren Unterwürfigkeit gegenüber den äußeren Feinden. Hier wie dort werden Andersdenkende als Verräter an der Gemeinschaft denunziert. Und hier wie dort werden übermächtige und geradezu dämonisch agierende Feinde dieser Gemeinschaft konstruiert, mit den USA und Israel an ihrer Spitze. Und es treten in diesem Zuge antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien auf. In der Schnittmenge dieser Ideologeme wird deutlich, warum anti-israelische, antizionistische und antisemitische Weltbilder in der Region weit über islamistische Bewegungen hinaus verbreitet sind. Weil sie nämlich auf tradierten Feindbildern des arabischen Nationalismus basieren. Der Dschihad-Islamismus kann in wesentlichen Teilen als religiös gewendete und partiell auch in Taten umgesetzte Form des arabischen Nationalismus begriffen werden. Auch bei seinem teils spezifisch ausgeprägten Antisemitismus handelt es sich eher um die Spitze des arabisch-nationalistischen Eisberges als um ein originäres Alleinstellungsmerkmal. Beide Gemeinschaftsideologien eint, dass in ihnen eine kollektive narzisstische Kränkung zum Ausdruck kommt, die reale, historische und aktuelle Erfahrungen zu einer Opfergeschichte stilisiert, die von den Kreuzfahrern über den Kolonialismus bis zu Israel und dem Irak reicht. In beiden Ideologien artikuliert sich eine Sehnsucht nach eigener Stärke und Größe, nach einer arabisch-islamischen Gegenmacht. Während der arabische Nationalismus als politische Kraft gescheitert ist, treten Islamisten in verschiedenen Schattierungen seit den 70er Jahren ideologisch und politisch in seine Fußstapfen. In gewissem Sinne wandelt Osama bin Laden also auf den Spuren von Jamal Abd al-Nasser. Tremendous volcanic explosions sometimes occur.
In time, submarine seamounts or islands are formed. When lava flows underwater, it behaves differently. A new contraption to capture a dandelion in one piece has been put together by the crew. Preparation for a dive is always a tense time.
Kontakte in islamische Länder sind für deutsche Unternehmen nicht ungewöhnlich. Libanon-Konflikt, Golfkrieg und die Diskussion um die Mohammed-Karikaturen haben solche Geschäftsbeziehungen nicht einfacher gemacht. Umso mehr Wert sollte man auf Fingerspitzengefühl im Umgang mit islamischen Geschäftspartnern in Deutschland oder im Ausland legen. Deutsche sollten bei beruflichen Kontakten mit Muslimen sensibler sein als bisher. Bei bestimmten Reizthemen wie dem Nahostkonflikt empfiehlt es sich, sie nur mit guten Bekannten zu diskutieren. Religion spielt in islamischen Ländern eine ganz andere Rolle als im säkularisierten Europa. Der Islam bestimmt das Alltagsleben und die Arbeitswelt der Muslime. Deutsche Unternehmen im Orient sind gut beraten, beispielsweise dafür zu sorgen, dass es einen Gebetsraum und einen Raum für rituelle Waschungen gibt. Europäer werden in der Regel automatisch als Christen wahrgenommen. Wer andeutet, Atheist zu sein, belastet das Verhältnis zu muslimischen Gesprächspartnern. Diskussionen über theologische Fragen sollten, wenn überhaupt, nur im privaten Kreis unter Freunden geführt werden. Eine besondere Rolle nimmt die Türkei ein. Sie ist ein säkularer Staat. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu anderen islamischen Ländern. Auch wenn die meisten Türken Religion als Privatsache betrachten, soll man nie respektlos oder gar abschätzig über den Islam sprechen. Sensibel soll auch mit allen Themen umgegangen werden, die den nationalen Stolz betreffen. Denn auch ein säkularer Staat hat Symbole, die gewissermaßen als heilig gelten. Zu interkulturellen Missverständnissen kommt es zwischen Deutschen und Türken allerdings eher aus anderen Gründen. Das Kommunikationsverhalten ist sehr unterschiedlich. In der Türkei sagt man zum Beispiel nicht, das ist eindeutig falsch oder das kann ich mir gar nicht vorstellen. Solche deutlichen Zurückweisungen gelten mindestens als unhöflich, könnten aber auch als du bist ein Lügner missverstanden werden.
Die Trainerin Beatrice Hecht El-Minshawi bereitet Fach- und Führungspersonal auf die sogenannte islamische Welt vor. Sie hat einige Etiketteregeln zusammengefasst.
In familienorientierten Gesellschaften spielt das Team eine große Rolle. Daher sollte eher die Leistung der Gruppe betont werden, statt Einzelne zu loben. Mit Kritik an der Politik des Landes und am Islam sollte man sich zurückhalten. Bei geschäftlichen, aber auch bei privaten Anlässen sollte kein Alkohol auf dem Tisch stehen. In vielen islamischen Ländern haben Frauen Führungspositionen inne. Bei beruflichen Treffen mit ihnen ist anhaltender Blickkontakt tabu. Tabu ist auch die linke Hand, die als unrein gilt und deshalb nicht zur Begrüßung ausgestreckt werden sollte. Bei Geschäftskontakten muss man sich für die Anlaufphase deutlich mehr Zeit nehmen als in Europa. Drängeln wirkt irritierend. Hierarchische Prinzipien sind in den orientalischen Ländern wichtiger als in Deutschland. Die jeweils höhere Ebene sollte unbedingt respektiert werden. Kollegen öffentlich zu kritisieren ist problematisch. Das gilt ganz besonders für Kritik an Vorgesetzten, die als Affront empfunden würden.
Diskussionen um die Anschläge in den USA zeichnen sich ebenso wie die Reaktionen auf die antisemitischen Ausbrüche in Teilen der arabischen Öffentlichkeit durch die merkwürdige Bereitschaft aus, den Verlautbarungen noch des größten Hetzers aufs Wort zu glauben. Antisemitische Predigten in Gaza oder Nablus oder Berichte in palästinensischen Zeitungen über
Nazi-Israel
werden mit Volkeszorn über die israelische Besatzungspolitik erklärt. Und die Demonstrationen von Ägypten bis Pakistan erscheinen zwar als exotischer, aber durchaus legitimer Ausdruck der Antiglobalisierungsbewegung. In den zahlreichen Kommentaren, die in den letzten Monaten und Jahren in arabischen Talkshows und Zeitungen unter dem Motto
»Warum hassen wir Amerika?«
abgegeben wurden, lassen sich keine Belege für die These finden, dass es sich bei den Protesten um einen unbeholfenen Hilfeschrei der Unterdrückten handelt. Beschränkt man sich nicht nur auf die minutiösen und richtigen Aufzählungen US-amerikanischer Verstöße gegen internationales Recht, sondern betrachtet auch den Kontext dieser Kritik an der amerikanischen Außenpolitik, wird der interpretatorische Rahmen deutlich. Beispielhaft steht dafür die Geschichte, die wenige Tage nach den Anschlägen in New York vom Fernsehsender der libanesischen Hisbollah verbreitet wurde. Darin werden die Anschläge als gerechte Strafe für die USA bezeichnet. Zentrale Botschaft lautet aber, dass nicht Osama bin Laden, sondern vielmehr die Juden für den Anschlag verantwortlich seien. Als vermeintlicher Beleg wird angegeben, dass die über 4000 Juden, die angeblich am 11. September auf wundersame Weise nicht zur Arbeit im World Trade Center erschienen seien, rechtzeitig vor dem Anschlag gewarnt worden seien. Daher könne es sich bei dem Anschlag nur um eine jüdische Verschwörung handeln. In verschiedenen Variationen zieht sich diese Story, die sich nur bedingt an die Regeln der Logik hält, seither durch die Debatten. Die Frage, ob nun Bin Laden Urheber der Anschläge war, ist dabei für eine Kritik des Anti-Amerikanismus nicht von besonderer Bedeutung. Angesichts der Bekundungen großer Teile der ägyptischen, saudi-arabischen und jordanischen Bevölkerung, bei den Attentaten habe es die Richtigen getroffen, reicht es völlig, sich auf diese Stimmungen zu beschränken. Interessant sind vielmehr die Argumente, mit denen die kaum mehr klammheimliche Freude über die Angriffe auf die vermeintlichen
Symbole amerikanischer Arroganz
begründet wird. Die Verbindung von anti-amerikanischen Ressentiments und jüdischer Verschwörung, welche einen westlichen Krieg gegen die islamische Welt provoziert habe, weist bereits auf eine Semantik hin, die mit der Kritik politischer und ökonomischer Unterdrückungsverhältnisse nur noch wenig gemein hat. So fällt es schon kaum mehr auf, wenn in Kommentaren über die Feinde Amerikas neben der palästinensischen oder der kolumbianischen Bevölkerung auch die extreme Rechte in den USA genannt wird, die sich gegen den
Verfall der Moral
auflehne. Dass sich die Kritik an der US-amerikanischen Außenpolitik mit Hinweisen auf die Dekadenz und den moralischen Verfall des Westens vermischt, ist dabei keineswegs zufällig. Dies zeigt sich beispielsweise in den Positionen, die das sogenannte linksislamische oder revolutionär-islamische Spektrum vertritt. In seinen Interviews und Vorträgen äußert sich ein renommierter Vertreter dieser Strömung, Hassan Hanafi, über die Notwendigkeit einer
neuen arabischen Renaissance,
in der sich die arabisch-islamische Welt vom Westen ideologisch, ökonomisch und politisch befreien müsse. Der ägyptische Professor für Philosophie macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, der westlichen Dominanz eine islamische Revolution entgegenzusetzen. Nachdem alle antikolonialen Bewegungen gescheitert seien, sieht er allein im islamischen Widerstand in den palästinensischen Gebieten, in Bosnien und dem Kosovo, in Südafrika und insbesondere in Südostasien die Fragen nach
Identität und dem Anderen, Unabhängigkeit und Abhängigkeit, Gegenwart und Zukunft, Erneuerung und Authentizität
bewahrt. Hanafi verweist dabei ausdrücklich auf Oswald Spenglers Werk
Der Untergang des Abendlandes,
das die Aufklärungskritik der völkischen Revolution der 20er Jahre in Deutschland repräsentiert. Er widerlegt damit auch den letzten Verdacht, bei dieser
Befreiung vom Westen
könnte es sich um den Versuch einer emanzipativen Überwindung der Ambivalenzen der westlichen Moderne handeln. Und auch er will nicht ausschließen, dass eine
zionistische Strömung in Amerika die 6000 Amerikaner geopfert haben
könnte,
um die USA in einen Krieg gegen den sogenannten islamischen Terror
zu treiben. Diese Verbindung von Aufklärungskritik und antisemitischer Verschwörungstheorie findet sich beispielhaft im Bild des
jüdischen Freimaurertums
als einer
verborgenen Hand,
die in einigen Kommentaren hinter den Anschlägen ausgemacht wurde. Die Religion dieser Bewegung, deren ideologische Grundlagen angeblich in den
Protokollen der Weisen von Zion
dokumentiert sind, sei der Humanismus, der unter dem Banner Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zur
Brüderschaft aller Religionen, Nationalitäten und Hautfarben
aufrufe, allerdings nur, um zum richtigen Zeitpunkt zum entscheidenden Schlag gegen die Christen und Muslime anzusetzen. Obwohl der antisemitische Charakter dieser Aussagen kaum zu bestreiten ist, gibt es immer wieder Einwände gegen eine solche Interpretation. Es handele sich dabei um
Projektionen von Bildern und Vorstellungen auf den Nahen Osten, die die dortigen Verhältnisse unbeachtet
ließen, schreibt etwa ein linker Schreiberling. Palästinensische Parolen, die sich gegen Israel richten, seien letztlich
nur in der Form
dem Antisemitismus ähnlich, meint ein anderer. Anders als in Europa und insbesondere in Deutschland ließe sich der Hass auf die Juden als
Kriegsrassismus,
so ein französischer Orientalist, also als unmittelbare Konsequenz der Konfrontation zwischen dem Westen bzw. Israel und den arabischen Ländern beschreiben. Angesichts der Reaktionen in der arabischen Öffentlichkeit auf den 11. September und dessen Folgen erscheint diese Reduktion des Hasses auf die USA oder des Judenhasses auf reale Konflikte umso fragwürdiger. Es macht viel mehr Sinn, in diesen Feindbestimmungen genau jenen Mechanismus auszumachen, durch den sich antisemitisches Denken auszeichnet. Als gedanklicher Rahmen, innerhalb dessen sich diese Wahrnehmungen der Gesellschaft bewegen, geht die antisemitische Deutung dem Ereignis voran und beschränkt das Geschehen auf das bereits Erwartete. Schließlich lassen sich die geläufigen Interpretationen gesellschaftlicher Konflikte nicht allein wegen der verwendeten Stereotype mit dem modernen europäischen Antisemitismus vergleichen. Egal, ob es sich dabei um die Angriffe auf Afghanistan, die ökonomische Abhängigkeit vom Goodwill des US-Kongresses, von dessen Zustimmung die jährliche Alimentierung Ägyptens mit 2 Milliarden US-Dollar abhängt, oder um den unerklärlichen Anstieg von Nierenschäden seit dem Abschluss des Vertrages von Camp David handelt. Die Erklärung sozialer Probleme reduziert sich auch hier auf Verschwörungstheorien, hinter denen mehr oder minder deutlich die Juden, mindestens aber der Zionismus zu erkennen ist. Die Struktur der Argumente und des gesellschaftlichen Kontextes, in dem sich diese Feindbestimmungen entwickelten, legen weitergehende Parallelen nahe, ohne dass man deswegen nach dem Hitler des Nahen Ostens im Golfkrieg und der Rampe von Srebrenica in Bosnien nun auch noch die Rampe von Ramallah befürchten müsste. An einem von jenem linken Schreiber, Thomas Schmiedinger, angeführten Beispiel lässt sich dies verdeutlichen. Wie kaum ein anderes Buch lösten
die Gründungsmythen der israelischen Politik
von Roger Gerodi in den letzten Jahren ein breites Echo in arabischen Medien aus. Mit seinen Thesen, die Zahl der getöteten Juden im Holocaust sei wesentlich geringer als behauptet, die Existenz von Gaskammern sei zweifelhaft und die Zionisten hätten mit ihrer Mediendominanz die deutschen Verbrechen instrumentalisiert, traf Gerodi den Nerv der Zeit. Hunderte Artikel erschienen zu seiner Verteidigung, als ihm in Frankreich der Prozess gemacht wurde. Schmiedinger gibt mit seiner These, Gerodi sei
eine Waffe
im Konflikt mit Israel, eine gängige Interpretation dieser Reaktionen wieder. Sie ist aber falsch. Ebenso wie in der Anekdote über die 4000 Juden, die am 11. September nicht zur Arbeit im World Trade Center erschienen seien, ging es auch hier nicht darum, die Richtigkeit dieser Behauptungen Gerodis zu bestätigen oder zu dementieren. Manchen mag es sogar zu peinlich gewesen sein, mit einer Wiedergabe der Gerodischen Auslassungen über das wirkliche Fassungsvermögen der Gaskammern den Segen zu geben. Das Zitieren dieser
Meinungen
genügt sich selbst. In besonders eindringlicher Weise brachte der Herausgeber einer französischsprachigen Wochenzeitung, Mohammad Salmawi, diese Debatte um Gerodi auf den Punkt. In seinem Artikel
»Suche die Juden«
geht es um den Prozess gegen Gerodi, die Einreiseverbote gegen den britischen Holocaust-Leugner David Irving in Deutschland und Kanada und die Affäre Monica Lewinsky. Salmawi, der auch als Sekretär des Literaturnobelpreisträgers Najib Mahfouz arbeitet, ist kein Spinner. Seine Nominierung für den prestigeträchtigen Francophonie-Preis der Académie Française wurde erst nach wütenden Protesten zurückgenommen. Eigentlich ist es zu niveaulos, diesen Artikel wiederzugeben, aber er macht gut deutlich, was in den meisten anderen nur angedeutet wurde. Salmawi behauptet, dass hinter allen drei Geschehnissen die jüdische Verschwörung zu erkennen sei. Der Versuch, die Wahrheit über den Holocaust zu verbergen, trieb demnach die Verschwörer an, Gerodi und Irving juristisch auszubremsen. Monica Lewinsky wurde zu jenem Zeitpunkt im Weißen Haus platziert Als bekannt wurde, dass William Clinton bei einem anstehenden Besuch des damaligen israelischen Premierministers Netanyahu Zugeständnisse gegenüber den Palästinensern fordern würde. Salmawi beendet seinen Artikel, dessen Überschrift auf den Ausspruch Napoleons
»Suche die Frau«
anspielt, mit der Frage
»War es wirklich die Frau, nach der Napoleon suchte,
die hinter den Ereignissen stand?«
Oder war es etwas anderes, etwas weniger Schönes, aber dafür umso zerstörerischeres als die Frau?
Die Kritik der vermeintlichen Instrumentalisierung des Holocaust bedeutet in dieser Argumentation nicht mehr als der Vorwurf, die USA hätten mit ihrer Außenpolitik gegen internationales Recht verstoßen. Sie ist zweitrangig. Im Mittelpunkt steht auch hier das Bild einer jüdischen Verschwörung. Es sei noch angemerkt, dass die jüngste Anerkennung des Holocaust als historische Realität durch arabische Intellektuelle nur bedingt mit diesen Sichtweisen in Widerspruch steht. Gerade Akademiker wie Azmi Bishara oder Edward Said, auf die hierzulande so gern hingewiesen wird, haben der schlichten Leugnung mittlerweile mit der sogenannten
Opfer der Opfer
These eine nur geringfügig sympathischere Argumentation entgegengesetzt. Es gab zwar den Holocaust, dass die Juden danach aber die Palästinenser vertrieben, macht die israelische Politik nur umso kritikwürdiger und begründet die Forderungen nach Wiedergutmachung, wie sie die Juden von den Deutschen erhielten. Weitere Facetten der Feindbestimmungen im öffentlichen Diskurs werden exemplarisch in Veröffentlichungen aus dem Kreise der Al-Azhar-Universität in Kairo dargelegt. In einem Beitrag unter dem Titel
»Kenntnis der Feinde«
in der Universitätszeitung Zabt al-Azhar wird auf die vom Koran bestimmten Feinde aufmerksam gemacht. Dies seien neben dem Teufel zunächst auch die
»kriegerischen Ungläubigen«.
Als besondere Bedrohung, die weder
an den Grenzen Palästinas
noch am Nil oder dem Euphrat Halt mache, sondern die die Beherrschung der Welt und die Zerstörung des zivilisatorischen Erbes und der menschlichen Werte anstrebe, müsse man sich, wer hätte das gedacht, vor allem der Juden erwehren. Seit Menschengedenken seien die Juden dafür bekannt, dass sie weder
Versprechen noch Pakt
hielten.
Die Juden
seien
diejenigen, die den Propheten töteten, die Heuchler, die Betrüger,
die
Verderbnis bringen
und die
Menschen zum Materiellen verleiten.
Sie sind die
Feinde der Gläubigen
und stehen
heute wie damals hinter dem Teufel.
Dieses Nazi-Wahnbild des ewigen Juden, der in Feindschaft zur menschlichen Gesellschaft stehe, wird selbst von Scheik Muhammad al-Tantawi, dem Scheik der Al-Azhar-Universität und damit der obersten religiösen Autorität des sunnitischen Islam, gezeichnet. In seinem umfangreichen Werk
»Die Söhne Israels in Koran und Sunna«
1998 erschienen, beschränkt er sich ausdrücklich nicht darauf, die Charakterisierungen der Juden in den religiösen Schriften wiederzugeben. Denn, so Tantawi,
der Beweis für die Zuverlässigkeit der koranischen Beschreibungen der Juden
sei ja gerade, dass sich deren Darstellungen
zu jeder Zeit und an jedem Ort
bestätigt fänden.
ausführliche Auseinandersetzung mit den Protokollen der Weisen von Zion, die er als authentische Quelle der jüdischen Geschichte ausweist, wird nur noch mit dem Abdruck einer gefälschten Rede des amerikanischen Politikers Benjamin Franklin gesteigert, mit der er die Nation vor der jüdischen Gefahr gewarnt wissen will. Tantawis Studie über die Juden im Islam schließt mit den Franklin zugeschriebenen Sätzen:
Ich warne Sie, verehrte Herrschaften, wenn Sie die Juden nicht auf ewig von der Einwanderung ausschließen, werden Ihre Kinder und Ihre Vorfahren Sie noch im Grabe verfluchen. Der Geist der Juden unterscheidet sich von unserem, selbst wenn sie seit 10 Generationen unter uns leben. Die Juden sind eine Gefahr für das Land. Wenn sie eindringen, werden sie es zerstören und verderben.
In einer ähnlichen Schrift des Autors Muhammad Kutub, der unter dem Titel »Die Muslime und die Globalisierung« den Gefahren der drohenden »Herrschaft des Teufels« nachspürt, werden die Hintergründe der jüngsten gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich die ägyptische Gesellschaft ausgesetzt sieht, auf den Punkt gebracht. Hinter der Globalisierung, daran lässt Kutub keinen Zweifel, stehe
das internationale jüdische Kapital, was bereits seine Ursprungsländer beherrscht und danach strebt, die Herrschaft über die ganze Welt auszudehnen.
Authentische NS-Ideologie. Nachdem die Juden als Finanziers der industriellen Revolution in Europa
enorme Wuchergewinne erzielten, kauften sie Gold, kontrollierten damit die Grundstücksgeschäfte, dann erwarben sie die Medien und kauften schließlich die Politiker und ihre Gewissen.
Diese
Geschichte der jüdischen Herrschaft über die Menschen,
die mit der Globalisierung ihre aktuellste Stufe erreicht habe, äußere sich in
der Verbreitung moralischer Verderbnis, sexueller Anarchie, Ketzerei, Drogen und verschiedenen Formen des Wahns und Besessenheiten.
Neben diesen Texten, die sich in ihren Auseinandersetzungen auch auf religiöse antijüdische Stereotype beziehen, ist es sinnvoll, andere Stimmen aus dem säkularen politischen Spektrum zu berücksichtigen. Besonders eindrucksvoll sind in dieser Hinsicht Artikel, die vorgeben, sich aus einer linken Perspektive mit den Ursprüngen der
Judenfrage
zu beschäftigen. Die Hintergründe des Judenhasses, so unterstellt beispielsweise der Funktionär der ägyptischen sogenannten kommunistischen Bewegung Ahmad Scharf, ließen sich im Europa des 19. Jahrhunderts ausmachen. Der Widerstand der jüdischen Gemeinden in Osteuropa gegen die gesellschaftlichen Modernisierungen und die bürgerlichen Freiheiten hätten demnach den Hass des Bürgertums begründet. Das beständige Beharren der Juden in der sozialen Isolation als eigenständiger Gemeinschaft konnte nach dieser Darstellung auch von den wohlwollenden Angeboten der individuellen Integration nicht gebrochen werden. Scharfs Aufzählung verschiedener Verfassungsänderungen, welche den Juden in den mitteleuropäischen Ländern Gleichstellung gewähren sollten, von ihnen aber abgelehnt wurden, führt ihn zu der Behauptung, die jüdischen Wanderungen durch Europa seien mit deren Sehnsucht nach einer feudalistischen Gesellschaft zu erklären. Sie sei eine
rückwärtsgewandte Bevölkerungsbewegung.
Dieser Vorwurf der Modernisierungsverweigerung wird von Scharf auch auf die jüngere Geschichte des Nahen Ostens übertragen. Danach repräsentieren jene arabischen Juden, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts der zionistischen Bewegung anschlossen, die reaktionären Kräfte, die der Entwicklung der Region entgegenwirkten und die für deren von politischem und ökonomischen Krisen geschüttelten Zustand verantwortlich seien. Die Verbreitung solcher und ähnlicher Ausbrüche des Judenhasses wird in den diversen Studien über Selbst- und Fremdbilder, die in den letzten Jahren zu Dutzenden von arabischen Akademikern auf den Markt gebracht wurden, nicht in Frage gestellt. Ob in der modernen Literatur, in Fernsehserien, unter Studenten in Ramallah und Nablus oder in den Predigten ägyptischer Imame, die ermittelten Bilder der Juden ähneln sich in ihrer Schärfe und der Ablehnung, die gegenüber den Juden zum Ausdruck gebracht wird. Die Erklärungen des Phänomens, wie sie in diesen Arbeiten geliefert werden, beschränken sich allerdings darauf, die Stereotype als korrekte Abbildungen der Wirklichkeit zu bestätigen. In einer neueren Studie über
der Andere in der ägyptischen Populärkultur
schreibt Said Ismail Daif Allah, die Beständigkeit der antijüdischen Stereotype sei
ein Ergebnis der bewahrten Erinnerung in der Bevölkerung an die feindseligen Handlungen, die die Juden gegen sie begangen hätten.
In einer Besprechung dieses Buches in der Literaturzeitung Akbar al-Adab sieht sich der Autor genötigt, erneut darauf hinzuweisen, dass sich diese Feindschaft nicht gegen das Judentum als Religion richte. Denn, so heißt es hier,
die Juden haben keine Religion, außer der Religion des Geldes.
So wird die Auseinandersetzung mit dem Judenbild zum Gegenstand seiner selbst. Wiedergegebenen Argumentationen machen deutlich, dass sich dieses Phänomen antisemitischer Deutungen nicht auf die Politik Netanjahus, Baraks oder Sharons beschränkt, dass es also keineswegs um deren
Nützlichkeit
geht. Gerade an den Beispielen Jordanien und Ägypten lässt sich zeigen, dass die entschuldigende These, es gebe einen Zusammenhang zwischen der Nähe zum Nahostkonflikt und dem Antisemitismus, nicht stimmt. Vieles deutet sogar darauf hin, dass das Gegenteil zutrifft. Die wüstesten Verschwörungsszenarien finden sich eben gerade nicht in der palästinensischen, sondern in der jordanischen und vor allem in der ägyptischen Populärkultur. Hier entlädt sich, wie in kaum einem anderen arabischen Land, die Suche nach dem Ursprung der als Bedrohung wahrgenommenen gesellschaftlichen Veränderungen in antisemitischen Attacken gegen neu eröffnete Supermarktketten, gegen Schwule und gegen vermeintlich pornografische Literatur, ganz zu schweigen von Vorwürfen und Verdächtigungen gegen die verbliebenen gerade einmal 200 ägyptischen Juden. Ein libanesischer Autor beschrieb dieses Phänomen in der in London erscheinenden Tageszeitung Al-Hayat.
Wer sich die Nachrichten, die aus Ägypten kommen, und die Positionen der meisten ägyptischen Intellektuellen, Journalisten und Politiker anschaut, bekommt den Eindruck, die Welt wache jeden Morgen auf, reibt sich die Augen und ruft aus: Oh Gott, es ist schon 7, es ist spät, ich muss sofort mit der Verschwörung gegen Ägypten beginnen.
Ägypten war einst das Symbol
für Fortschritt und Aufklärung in der arabischen Welt. Heute ist es selbst zum Grund seines kulturellen Verfalls geworden. Heute ähneln wir der Weimarer Republik, nur ohne die Freude, die Freiheit und die Kreativität.
Trotz der Verbreitung dieses Denkens, in dem sich völkische und antimoderne Vorstellungen zu antisemitischen Feindbestimmungen zusammenfügen, wird auch vom wohlmeinenden Thomas Schmiedinger unterstellt, es handelte sich dabei schlimmstenfalls um einen europäischen Import. Dass dennoch auch in diesen Beschreibungen auf den Begriff des Antisemitismus zurückgegriffen wird, endet schließlich in einem Eiertanz. Die Verschwörungstheorien sind zwar antisemitisch, leiten sich aber aus konkreten Konflikten ab, sind aus Europa importiert, unspezifisch und auf keinen Fall tief verwurzelt. Die Ausbrüche des Judenhasses können mit einer solchen Beschreibung weder gegen Darstellungen, in denen diese als Neuauflage des deutschen Vernichtungsantisemitismus erscheinen, noch gegen Trivialisierungen aus der Palästina-Solidarität abgegrenzt werden. Eine solche Erklärung, in der die Verbreitung einer Ideologie wie die der Druckerpresse oder der Straßenbahn zu einem Exportgut des Kolonialismus wird, führt gnadenlos in die Irre. Auch die implizierte Schuldfrage, wer für dieses Denken verantwortlich sei, macht keinen Sinn. Niemand käme auf die Idee, die Kritik an der Begeisterung für Glaskugeln und Tarotkarten in der deutschen Linken damit abzutun, dass diese Objekte ursprünglich aus Indien oder Südamerika stammen. Versteht man Ideologie oder allgemeiner Denken nicht als authentischen Ausdruck einer geografischen oder natürlichen Besonderheit, sondern als sozial und historisch bedingte Aneignung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, dann ist es interessanter zu fragen, weshalb eine bestimmte Ideologie zu einem bestimmten Zeitpunkt attraktiv, überzeugend und auch handlungsleitend wird. In diesem Sinne lassen sich auch die beschriebenen Ausbrüche des Judenhasses historisch herleiten. Sie sind Ausdruck der gesellschaftlichen Umbrüche, mit denen der Nahe Osten in den letzten zwei Jahrhunderten konfrontiert war und damit ähnlich jenem Denken, wie es sich in Europa und insbesondere in Deutschland seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte. Der Einfluss insbesondere des deutschen Nationalismus auf die arabische Nationalbewegung ist umfassend dokumentiert. Die Übernahme des deutschen Volksbegriffs, wie er in den Schriften des panarabischen Nationalisten Sati al-Husri in Anlehnung an Fichte, Herder und Arndt entwickelt wird, lässt sich keineswegs als historisches Zufallsprodukt abtun. Die Entwicklung des arabischen Nationalismus steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Modernisierungsprojekten, wie sie sich im Osmanischen Reich und im Ägypten des 19. Jahrhunderts durchsetzten. die beginnende Industrialisierung der Landwirtschaft, das Entstehen eines umfassenden Bildungssystems und die Durchsetzung bürgerlicher Reformen unter den ägyptischen und osmanischen Herrschern fielen dabei mit religiösen Reformbewegungen zusammen. Der wachsende Einfluss der Kolonialmächte und deren zunehmende Identifikation mit den sozialen und politischen Modernisierungen äußerte sich in eindringlicher Weise in den entstehenden nationalen Bewegungen. Die kosmopolitischen Enklaven in Alexandria, Kairo oder Beirut, die unter dem Einfluss der Kolonialmächte am meisten von den Reformen profitierten, bestärkten diese Identifikation von Modernisierung und Imperialismus. Die Forderungen nach nationaler Unabhängigkeit, die sich je nach Region gegen das Osmanische Reich, Großbritannien und Frankreich und immer stärker auch in Abgrenzung zur zionistischen Bewegung formierten, bildeten den Kristallisationspunkt der politischen Bewegungen um die Jahrhundertwende. Der Rückgriff auf den deutschen Volksbegriff, der in Abgrenzung zum napoleonischen Frankreich Gestalt annahm, entsprach diesen historischen Konstellationen am Ende des Osmanischen Reiches. Die Vertreter liberaler Vorstellungen, die sich am französischen Begriff der Nation orientierten und neben nationaler Unabhängigkeit auf bürgerlichen Freiheiten bestanden, gerieten dabei fast zwangsläufig ins Hintertreffen. Identifikation von Demokratie und Parlamentarismus als Vehikel kolonialer Interessen, deren Durchsetzung insbesondere von Frankreich mit seiner kaum verhüllten Minderheitenpolitik in der Levant betrieben wurde, ließ den Kampf um nationale Unabhängigkeit zum unbestrittenen und vorrangigen Ziel werden, womit eine Unterscheidung zwischen rechten und linken Gruppierungen immer weniger Sinn machte. In heutigen Interpretationen dieser Frühphase des arabischen Nationalismus, die als Gegenüber zwischen den arabischen Nationalbewegungen auf der einen und den Kolonialmächten, dem Osmanischen Reich und dem Zionismus auf der anderen Seite beschrieben wird, findet sich immer wieder der Hinweis auf die Rolle des Freimaurertums, das als verlängerter Arm der zionistischen Bewegung den Sturz des Osmanischen Reiches und die jüdische Besiedlung Palästinas betrieben habe. Eine wichtige Rolle in diesen Szenarien kommt dabei Kemal Atatürk zu, dem Gründer der modernen türkischen Republik. Die von ihm vorangetriebene Abschaffung des islamischen Kalifats galt vielen als der letzte Beleg für seine jüdische Herkunft. Atatürk gilt als herausragendes Beispiel eines sogenannten Dönme, eines zum Islam konvertierten Juden unter osmanischer Herrschaft. Trotz des neuen Glaubens standen diese Konvertiten immer unter dem Verdacht, an ihrer früheren Religion festzuhalten und im Schatten ihrer formellen Zugehörigkeit zum Islam die Interessen der Juden durchzusetzen. In den Vorwürfen gegen Atatürk drückt sich zudem der Übergang von religiösen zu modern rassistischen Vorstellungen von dem Juden aus. Identifikation der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse mit jüdischem Freimaurertum um die Jahrhundertwende findet sich bereits in zeitgenössischen Quellen. Schon dem bedeutenden Vertreter der islamischen Reformbewegung Gamal al-Din al-Afghani wurde seine Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge vorgehalten. Die Ablehnung dieser Logen gründete dabei ausdrücklich in der Befürchtung, die Mitglieder dieser Verbindungen würden mit ihrer Vertretung ausländischer Interessen unweigerlich eine weitere Schwächung und koloniale Unterwanderung der Gemeinschaft betreiben. Der Entwicklung eines Begriffs vom inneren Feind, der als fünfte Kolonne äußerer Mächte gegen die wahren Interessen der Gemeinschaft arbeite, steht in diesem Kontext. Während sich der frühe ägyptische Nationalismus mit seiner Warnung vor den Dukala, den Eindringlingen, noch in erster Linie gegen syrische Immigranten wendete, richtete sich der Gründer der syrisch-sozialnationalistischen Partei, Anton Saada, mit seinem Nationalismus ausdrücklich auch gegen die inneren Juden. Vor dem Hintergrund einer solchen Definition nationaler Gemeinschaft war die Ablehnung jeglicher kosmopolitischer Haltung nur konsequent. Die Ausweisungen eines großen Teils der ausländischen Staatsbürger unter dem ägyptischen Präsidenten Nasser nach dem Krieg mit Großbritannien, Frankreich und Israel 1956 richtete sich gegen alle Nationalitäten, die mit den westlichen Kolonialmächten in Verbindung gebracht wurden. Fast alle ägyptischen Juden verließen anschließend das Land. Die Definition der Gemeinschaft gegen ihre inneren und äußeren Feinde richtete sich damit nicht ausschließlich gegen Juden. Gerade diese Verbindung lag aber nahe. Ebenso wie für den europäischen Antisemitismus lässt sich auch für die arabisch-islamischen Länder der Zusammenhang von religiösen Stereotypen und den kollektiven Feindbestimmungen nachzeichnen. Die islamische Geschichte sei insgesamt weit weniger blutig als die christliche, bleibt dabei völlig unbestritten. Doch das spielt hier keine Rolle, denn es geht eben gerade nicht um einen Vergleich des religiösen Zusammenlebens im christlichen und islamischen Mittelalter, sondern um das Weiterwirken tradierter religiöser Stereotype in modernen Gesellschaften. Ebenso wie der christliche Antijudaismus vom modernen Antisemitismus zu unterscheiden ist, ist zwischen der relativen Harmonie im mittelalterlichen Andalusien und den Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert zu differenzieren. Die antijüdischen Stereotype, die sich sowohl im Koran als auch in der Sunna in den Beschreibungen über die Auseinandersetzungen zwischen Mohammed und den jüdischen Gemeinden finden, sind daher bedeutungsvoll, weil sie heute wie vor 1400 Jahren als ein Bezugspunkt im Verhältnis zwischen Muslimen und Juden herhalten müssen. Während die frühen koranischen Beschreibungen noch von dem Wunsch geprägt waren, die Juden von Mohammed zu überzeugen, der als Messias das letzte Glied in der göttlichen Offenbarungsgeschichte repräsentiere, verschlechterte sich das Verhältnis mit der fortwährenden Weigerung der Juden, den neuen Glauben anzunehmen. In diesem Kontext stehen die Suren, in denen die Juden als vertragsbrüchig und korrupt, unaufrichtig, materialistisch und intrigant beschrieben werden. We'll be right back. Vorwürfe, die Heiligen Schriften verfälscht zu haben, sowie Berichte über Intrigen und Feindseligkeiten der verschiedenen jüdischen Gruppen gegen die Muslime ergänzen diese Anschuldigungen. Die positiven Zuschreibungen, die die Juden als Teil der Offenbarungsgeschichte erhalten, verkehren sich dadurch in ihr Gegenteil. Obwohl sich Gott ihnen offenbarte, verweigerten die Juden ihm schließlich die Gefolgschaft. Konstruktion des Feindes, der die im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung zunehmend abstrakter werdenden Gewaltverhältnisse verkörperte und zugleich die negative Bestimmung des eigenen Kollektivs ermöglichte, konnte auf die überlieferten Stereotype der religiösen Quellen zurückgreifen. Die europäischen Missionare, deren Antijudaismus bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu zahlreichen Ritualmordvorwürfen gegen Juden führte, sowie die arabischen Christen, trugen ebenfalls dazu bei, die antijüdische Definition der Gemeinschaft durchzusetzen. Die entstehende zionistische Bewegung und insbesondere die Gründung des Staates Israel spielten schließlich als Projektionsfläche der verschiedenen Gemeinschaftsideologien eine entscheidende Rolle. Parallel zu juristischen Reformen, die die Gleichstellung vor dem Gesetz unabhängig von der Religion festschrieben und den Juden wie den Christen den Austritt aus der minder privilegierten religiösen Gemeinschaft der Dimma erlaubten, ließ sich die Entstehung des Zionismus als kollektiver Emanzipationsprozess der Juden auf höherer Ebene deuten. Die Identifikation dieser Bewegung und des Staates Israel als einer treibenden Kraft hinter jeglichen negativen Entwicklungen in der Region war daher Ausdruck eines Denkens, das sich bereits um die Jahrhundertwende als Ideologie einer Gemeinschaft herausbildete, die sich in ihrer kulturellen Identität durch böse äußere Mächte gefährdet sieht. Die Gründung Israels und die anschließenden arabisch-israelischen Auseinandersetzungen erschienen hier als Konsequenz einer umfassenden Verschwörung. Die Rede von Israel als Jude unter den Staaten, wie es Hans Meyer einmal ausgedrückt hat, gewinnt in diesem Zusammenhang ihre Bedeutung. Die regressive Utopie einer organischen Gemeinschaft, die sich hinter diesem Denken verbirgt, beschränkt sich dabei nicht, wie die antiamerikanischen Demonstrationen und die Selbstmordanschläge in den palästinensischen Gebieten immer wieder suggerieren, auf islamistische Bewegungen. Die arischen Ontologien hinduistischer Nationalisten dürften dem in nichts nachstehen. Das Bild einer beschworenen Islamisierung der kapitalistischen Weltgesellschaft, in dem der Islam zur tragenden Kraft der weltweiten Gegenaufklärung wird, gibt daher eher die Wünsche sogenannter revolutionärer Muslime wieder, als dass es die gegenwärtigen Entwicklungen angemessen beschreiben könnte. Gerade das ideologische Zusammenwirken von säkularen und religiösen, islamischen wie christlichen Strömungen in arabischen Ländern weist darauf hin, dass die Bezüge auf die islamischen Quellen nur eine Facette in der Formierung dieses Denkens ausmachen. In der Entwicklung des Konzepts des Heldentodes, der mit dem schönen Versprechen auf 72 schwarzäugige Jungfrauen im Paradies zur Option eines Dienstes an der Gemeinschaft wird, lässt sich dieses Ineinanderfallen unterschiedlicher Strömungen in einer nicht mehr notwendigerweise religiösen Ideologie der Gemeinschaft zeigen. Wenngleich sich der Begriff des Shahid, des Märtyrers, aus dem Koran ableitet, wird er in den gegenwärtigen Diskussionen keineswegs mehr alleine von oder für Muslime angewendet. Ebenso wie das Symbol des Felsendoms in Jerusalem mittlerweile als nationales und eben nicht mehr als religiöses Symbol verwendet wird, bezieht sich das Gerede vom Märtyrertum mittlerweile immer häufiger auch auf Christen. Der deutsche Arzt, der zu Beginn der jüngsten Intifada umkam, ein Christ, wurde als Schahid durch die Straßen getragen. Als Konzept des Opfertodes für die gemeinsame Sache gewinnt diese Vorstellung ihre Wirkungsmacht in den sich annähernden nationalen und religiösen Ideologien. Es ist eben nicht allein der islamistische Attentäter, der sich als Belohnung für seine Tat das Paradies herbeisehnt, sondern es sind mittlerweile auch die Bombenbauer der PFLP, die in den letzten Jahren ihre Anschläge an das zuvor nur von der Hamas und dem islamischen Dschihad bekannte Zeremoniell des Gemeinschaftsdienstes anpassten. Gemeinsame Verteidigung der Gemeinschaft und deren sogenannte
kulturelle Authentizität
ist in Ägypten längst zum verbindenden Element im öffentlichen Diskurs geworden. In einem Prozess gegen Homosexuelle, der vor wenigen Jahren abgeschlossen wurde, zeigte sich das einigende Band dieser Ideologie. Die Forderungen nach hartem Durchgreifen gegen die
Perversionen
dieser Gruppe von
Satanisten,
denen immer wieder Kontakte nach Israel unterstellt wurden, kamen aus allen politischen und religiösen Spektren. Als Bewahrer der kulturellen Identität gegen den
weltweiten Krieg der Perversen gegen Ägypten
profilierte sich die Opposition, während die regierungsabhängige Justiz 16-Jährige unter dem Vorwurf der Prostitution für Jahre hinter Gitter schickte. Wie weit diese individuelle Verpflichtung auf die Gemeinschaft wirkt, wurde im Prozess deutlich. Selbst jene, die zufällig Opfer dieser Einschwörung auf das homogene und authentische Kollektiv wurden, traten schließlich als deren Verteidiger auf. Auf den Vorwurf, die Gruppe habe die Abwendung von der Religion propagiert, entgegnete ein Anwalt, die Angeklagten hätten tatsächlich versucht, gegen eine Religion zu kämpfen, gegen die jüdische. Der Kampf gegen die Juden und die Befreiung Jerusalems könne der Gruppe aber kaum vorgeworfen werden. Schließlich stehe dies mit den religiösen Pflichten in Einklang. Was sich in diesen Wahrnehmungen ebenso wie in den monströsen Anschlägen auf die USA äußert, ist damit keineswegs auf einen primitiven islamischen Glauben zurückzuführen, dem das
messianische anderer Monotheismen
sowie
jegliche Transzendenz
fehle, wie es etwa Uli Krug unterstellt. Dieses Denken ist der modernste Ausdruck einer kollektiven Hoffnung auf eine romantische Gegenmoderne, die mit der scheinbaren Legitimation einer gescheiterten Emanzipation der Dekolonisation einhergeht, und sich weitgehend unabhängig von Koran und Sunna als moderne Ideologie entwickelte. Die Annahme, dass sich diese Ideologie aus einer einheitlichen islamischen Philosophie ableitet, die bereits im 7. Jahrhundert die Grundlage dafür geschaffen habe, brandmarkt etwas als islamisch, was zunächst als völkisch zu beschreiben wäre. Die Grenzen islamwissenschaftlicher Erklärungen für diese Ideologie brachte kürzlich ein Nahostforschertreffen zum Ausdruck, der über Mohammed Atta, einen der Attentäter von New York, befragt wurde. In seinem Abschiedsbrief hatte Atta den Wunsch geäußert, dass nach seinem Tod sein Unterleib nur mit Handschuhen gereinigt werden solle. Dazu würde ihm auch nichts einfallen, sagte der Experte. Man solle in diesem Fall doch lieber einen Spezialisten für Sexualphobien befragen. Das waren einmal mehr 2 Stunden Sachzwang FM. Heute zum Thema die Umma-Volksgemeinschaft. In der letzten Stunde haben wir einen Vortrag von Götz Nordbruch gehört.
Teuflische Feinde. Der islamistische Antisemitismus ist kein europäisches Importgut, sondern ein moderner Ausdruck der völkischen Ideologie.
Und einen ganz ähnlichen Aufsatz haben wir in der ersten der 2 Stunden von Jochen Müller gehört.
Auf den Spuren von Nasser. Nationalismus und Antisemitismus im radikalen Islamismus.
Jochen Müller ist Mitarbeiter von MEMRI, dem Middle East Media Research Institute. Und wir haben diesen Beitrag mit freundlicher Genehmigung übernommen aus der Zeitschrift Tribüne, Zeitschrift zum Verständnis des Judentums. Der Indoktrinator verabschiedet sich nun und freut sich, wenn ihr und sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.